Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Also was ich bisher so hier in Villarreal sehe, ist ganz nett und klingt auch ganz gut, zumindest wenn es jetzt darum geht, mal auf das umgebaute Stadion anzugehen. Willkommen, Ola, hier aus dem Estadio de la Ceramica bzw. dem Madrigal in Villarreal. Real Madrid spielt hier noch ein schwieriger Anfang, es sind erst 7 Minuten rum, aber die Gelben machen hier ganz guten Druck, aber ich will erstmal kurz über das Stadion reden. Ihr wisst es ja, es wurde umgebaut. Zumindest innen ist es fertig. Draußen sieht man dann doch noch hier ein paar Baustellen, dass die Außenfassade noch nicht komplett durchgezogen ist, wo noch ein bisschen Gerüst durchscheint und bla. Aber es ist wie erwartet ein ziemlich schnuckeliges und sehr einprägsames Stadion, weil überall ist die Farbe Gelb natürlich präsent. Gut, das war auch schon vorher, aber mittlerweile auch eben sehr modern. Mit diesen großen Videobildschirmen da hinter den Toren. Oben hat man auch gesagt, Photovoltaikanlage, es ist viel modernisiert, neue Sitze, also da lohnt es sich eh schon mal. Wir reden ja auch hier über ein 50.000 Einwohnerstädtchen, in dem, naja, die Hälfte der Einwohnerschaft von Villarreal passt hier ins Stadion. Das ist ja schon mal beeindruckend. Ja, die Königlichen sind da, Real Total natürlich auch und die Bude ist voll. Bisher, ja, Villarreal hat das seine Chancen und ich muss ja auch direkt mal sehr positiv lobend den Pressebereich erwähnen. Es gibt einen extra Zugang, es gibt gratis Wasser, das WLAN ist gut, das ist alles andere als selbstverständlich, ausreichend Steckdosen. Hier hängt ein riesiger Bildschirm bei mir vor der Nase, wo man auch ganz gut noch so mit 20 Sekunden Verzögerung sieht, wer hat da gerade abgeschlossen. Einzig vielleicht ein bisschen von der Perspektive her, ich sehe jetzt nicht die Eckfahne vor mir, die Seitenlinie des Seitenhaus, ähnlich wie bei Rayo, aber trotzdem, ja, hat sich jetzt schon gelohnt. Jetzt müssen nur die Königlichen auch noch hier die 3 Punkte einfahren, da Valverde außen, Modric jetzt, der Benzema bietet sich in der Mitte an, und Militao kann flanken, nein, kann er nicht, nein, Reina hat das Ding vom Aushilfsrechtsverteidiger. Also interessantes Spiel hier, schönes, sehenswertes Stadion. Wenn ich so überlegen müsste, wo es in unserem Stadion-Ranking landen würde, viele haben ja unsere Stadion-Sonderfolge angehört, nur auf Patreon gibt es die, ja, würde das schon auf jeden Fall Top 10 erreichen, weil wie gesagt, allein schon, weil überall diese einzigartige Farbe Gelb ist, überall mitten in der Stadt natürlich, also ich bin hier vom Restaurant ein paar Minuten hingelaufen, überall sind Bars drumherum, das gefällt mir schon mal sehr. Jetzt muss auch noch das Spiel irgendwie passen, dann hören wir uns wieder. Ihr hört die letzte Minute. Der Schiedsrichter hat noch eine Minute draufgegeben auf die eh schon 7-minütige Nachspielzeit. Villarreal führt 2-1, jetzt geht noch ein Thibaut Courtois mit nach vorne in den Strafraum bei der Ecke. Hier wird hinten abgelegt, Asensio darf schießen, vergibt. Oh, jetzt gibt es tatsächlich noch den Konter. 3 Gelbe gegen einen Weißen, gegen Lucas Vazquez. Courtois versucht mitzusprinten, aber Flachschuss und der geht vorbei. Ei, der hat tatsächlich das leere Tor aus, na gut, 35 Meter nicht getroffen, aber das war jetzt so eine 3 gegen 1 Situation. Ist egal, Villarreal wird dieses Spiel gewinnen. Das war's. Aus. Aus. Tatsächlich. Hier rasten alle aus. Wen wundert, sie haben ja mal gut geschlagen. Puh, also, ja. Die letzten 5 Mal hat Real Madrid hier nicht gewonnen. 5 Unentschieden, jetzt mal wieder eine Niederlage. Da ist ein kleiner Angstgegner entstanden. Und das sogar unter Quique Setién, wo ich eigentlich gesagt habe, der ist mir ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hier ein Thibaut Courtois liegt auf dem Boden. Gut, der muss jetzt auch nochmal mit zurücksprinten. Da winken alle. Raul Albiol, was hat der für ein Spiel abgeliefert? Gerard Moreno ist hier der Man of the Match. Naja, Albiol war schon auch sensationell. Parejo, ein richtig giftiger Spieler. Villarreal hatte alles, was heute Real Madrid gefehlt hat. Mehr Biss, mehr Galligkeit, viel mehr Läufe. Die haben ja Real Madrid teilweise schwindelig gespielt und gewinnen hier nicht unverdient. Also ja, es gab Chancen auf beiden Seiten. Benzema, Vinicius, die haben einiges verballert vorne. Aber dann waren es im Endeffekt auch nur 3, 4 ganz gute Chancen. Die hatte Villarreal auch. Und eben, da hat Courtois dafür einiges noch abgewehrt. Also, eieiei. Das ist mal eine Steilvorlage für das Torspiel zwischen Atleti und Barca, aber wenn ihr das hier hört, wisst ihr ja schon, wie das ausgegangen ist. Ihr hört es ja. Feiertag hier. Die Reyes Magos, die drei Heiligen Drei Könige, haben 3 Punkte, 3 Geschenke nach Villarreal gebracht. Wer hätte das gedacht? Gleich mal nachgeschaut. Tatsächlich, Paddy hat in 2-1 getippt. Glückwunsch an die 4 Punkte. Ist aktuell Spieltagsführender, aber auch das hat sich gleich geändert, wenn ihr das hier schon hört. Wow. Grüße aus dem Material, das übrigens auch schon 100 Jahre alt ist, aber dem Style sieht man zu wenig an, aber dem hier, gut, wurde halt renoviert. Facelifting. Und jetzt mit erst einer 2-1 Remontada gegen Valencia zurück eingeweiht und jetzt auch noch Fermaput geschlagen. Besser geht es nicht. Und damit zurück ins Studio.
Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, Nils Kern treibt sich mal wieder in Spanien rum. Die Eskapaden des Kern aus Villarreal, aus Valencia. Die Frage, die uns alle beschäftigt, ist, Nils, hallo erstmal, wo genau treffen wir dich an? Denn zurück in Deutschland, in Nürnberg bist du noch
nicht. Ja, nein, hallo erstmal. Das, was ihr gehört habt, war in Villarreal. Dann hatte ich natürlich meine Unterkunft in Valencia und dann ging es heute schon wieder weiter. Ich bin auf einer Insel, irgendwie gerade auf Mallorca. Dort ist irgendwie mit 6 Stunden Aufenthalt, habe ich mir gedacht. Gehe ich nochmal in die Stadt nach Palma und sitze hier in so einem Santander Work Café. Das gibt es in verschiedenen Städten, wo man halt sich ein bisschen ausbreiten und arbeiten kann und ich hoffe auch ganz ordentlich podcasten kann. Vielleicht hört ihr, liebe Leute, ein bisschen Hintergrundmusik. Ab und zu laufen mal hier so rote Stöckelschuhe vorbei, aber ich glaube, es geht noch, oder Alex, was siehst du, hörst du bisher so? Ich glaube, das geht noch.
Ja, bisher geht's noch, aber ja, ab und zu sieht man im Hintergrund mal jemanden vorbeilaufen oder man hört ein bisschen so diese Fahrstuhlmusik. Mal sehen, ob die Hörer das hören. Wir versuchen es natürlich bestmöglich ein bisschen runterzudimmen, rauszuschneiden, aber wundert euch nicht, wenn ihr ab und zu Hintergrundtöne hört. Das liegt an Nils, weil er einfach mal wieder unterwegs ist. Aber da seht ihr auch mal, was wir für alles... ja. Boah, ich alles tun, ne? Keine Mühe ist uns.
Ich habe dem Piloten gesagt, du musst runtergehen, ich muss aufnehmen. Wir können nicht weiterfliegen.
Ja. Ja. Ich muss auch in eigener Sache sagen, ich glaube, man hört es ein bisschen. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich bin nicht krank, sondern ich hatte Samstag Hallenturnier. Und da ging es ein bisschen heftig zur Sache. Also ich habe meine Mannschaft so ein bisschen angefeuert und auch die Damenmannschaft es war ein Mixturnier und deswegen ist meine Stimme auch 2 Tage später irgendwie noch ein bisschen belegt. Es lag nicht am Bier, obwohl sehr, sehr viel Bier geflossen ist, aber nee, ich war im Auto da, aber irgendwie voller Körpereinsatz beim Hallenturnier und irgendwie ist meine Stimme noch belegt. Also sorry dafür, falls ich mich nochmal anders anhöre als sonst.
Ich finde, du klingst wie immer wundervoll. Also.
Danke.
ja, versuchen wir das mal. Also wie gesagt, ab und zu ist hier ein bisschen was los, aber das ist eine interessante Sache, so diese Santander Work Cafés, die gibt es in verschiedenen Städten. Ich war da schon am Bernabéu in einem, die haben manchmal auf, manchmal nicht. In Valencia, das hatte jetzt gar nicht auf die Tage, hier auf Palma schon. Ist irgendwie gratis, auch für Nicht-Santander-Kunden, also von der Bank. Also ich bin mal gespannt, vielleicht fliege ich irgendwann noch raus heute hier, wenn die merken, hey, der nimmt hier auf. Aber dann sage ich natürlich, ich mache hier auch schön Werbung, weil ich glaube, das muss ja irgendwie, wenn das gratis ist, für ihr Marketing, für Image sein von Santander. Und dann können Sie gerne mithören, was wir alles so heute zu bereden haben. Denn Alex, es gibt natürlich viele, viele Themen. Wir haben schon ein bisschen was aus dem neuen Madrigal gehört. Ach, da läuft gerade Maria gleich wieder vorbei. Achtung. Wir werden was hören vom oder aus dem neuen Mestalla. Dazu gibt es natürlich später noch das Topspiel Atletico Barça, was uns da so einfällt. Ist ja auch noch was Kurioses passiert irgendwie in der Nachspielzeit. Supercupa-Prognose steht bevor, die Copa del Rey wurde weiter ausgelost. Ich habe dann am Ende sogar noch 2 Nachträge von der letzten Folge und generell gab es Input vom Niklas Kampmann, vom Noah Frank. Danke da schon mal, wir müssen auch nochmal begrüßen. Thompson hatten wir ja schon in der letzten Folge als neuen Patreon, der hat uns jetzt auch geschrieben, Barca-Fan, gehört zum Lager Tröke. Aber es kam noch ein Blanco dazu, zumindest nehme ich mal an, dass Fernando Redondo, so heißt er, vielleicht ist das ja wirklich eher dem weißen Lager zugehörig ist. Aber da, Bienvenido und willkommen bei Tiki Taka. Wo fangen wir denn an mit dem Villarreal-Thema? Willst du erst was über Stadion hören oder wollen wir gleich beim Spiel? Ich habe ja schon ein bisschen was über Stadion gesagt, von wegen der Pressebereich war ziemlich schnieke mit irgendwie gratis Wasser hier und alles. Man hat auch überall so gemerkt, neue Fliesen. Das war wirklich wie in der Region, die ist ja bekannt für Keramik, Porzellan teilweise, deswegen heißt ja auch das Estadio de la Ceramica mit C, wie da nicht Ceballos. Das war schon irgendwie, hat man gleich gemerkt, da ist was passiert, da ist was neu und sah bestimmt vorher mal anders aus. Das ist jetzt nicht so eine typische Betonbude, wo alles in Grau ist, sondern schon viel, viel Glänzendes dabei gewesen, auch wenn das auf dem Platz zumindest von der einen Mannschaft nicht immer glänzend war, aber ja.
Aber komplett fertig war es noch nicht, das Stadion. Du hast doch ein Video oder ein Bild gepostet, da war das eine Eck außen an der Fassade noch nicht komplett retuschiert,
ja,
oder?
Ja, genau. Die Außenfassade, da waren noch so ein paar Ecken, wo noch Gerüst durchgeschieden hat, wo diese gelbe, sehr coole, sehr beeindruckende Fassade eben noch nicht komplett war. Aber ja, innen ist es, glaube ich, schon ziemlich fertig geworden gewesen. Man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass da oben noch irgendwo, da sind so auch viele Glasscheiben, aber ich glaube nicht, dass dahinter noch VIP-Boxen kommen, weil da ist ja dann einfach nichts mehr. Also das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich glaube, das Ceramica ist ja sowieso schon sehenswert gewesen, weil auch mitten in der Stadt, ich war vorher essen im Restaurant mit ein paar Madridistas und dann einfach rübergelaufen. Aber es ist eben nur so ein 50.000 Einwohnerstädtchen, deswegen wurde das Stadion jetzt auch nicht erweitert und hat weiter, glaube ich, nur so 23.000 Plätze und es waren auch nur 21.000 da. Gefühlt war es natürlich viel voller, aber das irgendwie ziemlich cool. Und Noah Frank hat mich auch gebeten, das nochmal, wir hatten ja letztens unsere Stadionfolge mit dem Ranking, mit den vier Kategorien, die wir da hatten, dass ich das da auch nochmal versuche einzuordnen. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht oder Optik außen bekommt es eine 7 von mir von 10 Punkten, weil erstmal sehr einprägsam und irgendwie schnucklig ist, so mitten in der Stadt, du läufst an zwei Häusern vorbei und dann steht das da auf einmal, aber jetzt auch nicht mega umhauend wie vielleicht das Mestalla oder so. Ambiente innen fand ich auch cool, weil alles gelb ist, so selbst die Lautsprecher, die da oben hängen, waren gelb angemalt, die Pressesitze, unsere Stühle waren gelb angemalt. Das war schon was Besonderes, hatte auch eine 7, hatte aber auch noch hier irgendwo was Lückenhaftes, was Eckiges und wir kommen später noch zu einer Sache vom Gästeblock, was anderes. Lage auch eine 7, es ist in der Stadt, aber ja, die Stadt ist halt so klein, deswegen kann das fast nur in der Stadt mintig sein und man ist da schnell hingelaufen, aber so viel war dann jetzt auch nicht mehr drumherum. Und die Stadt an sich selbst wäre jetzt auch nicht unbedingt vielleicht Top 5 gewesen, um die mal zu besuchen. Also da gibt es coolere Städte natürlich in Spanien. Aber trotzdem da auch eine 5 Punkte, weil schnuckeliges kleines Städtchen. Ich glaube, da ist nicht viel Tourismus. Das sieht nach Arbeit der Stadt aus. Es gibt ein paar Bars, Restaurants, eine kleine Innenstadt, aber jetzt nicht super Besonderes. Das kommt dann insgesamt, das Madrigal, auf 26 Punkte. Damit hat es einen Punkt mehr als das SED-Stadium von Espanyol und hat somit Espanyol von Platz 7 verdrängt, zumindest in meinem La Liga-internen Ranking. Das nur so dazu. Aber ich glaube, das konnte sich schon sehen lassen, so im Fernsehen, oder?
Ja, auf den Bildern, diese gelbe Farbe sieht natürlich sehr, sehr einprägsam nice aus, aber wundert mich jetzt nicht, dass es jetzt nicht so gut abschneidet. Aber Stichwort Ranking, also da nochmal der Hinweis auf unsere Patreon-Sonderfolge, wo wir die Stadien in Spanien gerankt haben, in denen wir schon waren, für Patrons only, also nur für Supporter, sollte man sich unbedingt anhören, ging fast, ich glaube, eineinhalb, dreiviertel Stunden die Folge, und da haben wir Camp Nou gerankt, das Pissoir, das Benito Villamarín, und wir haben am Ende, ich will ja nicht spoilern, am Ende das gleiche Stadion auf der Nummer 1, ohne dass es abgesprochen war. Ne? Also wir wussten selber nicht, wo wir und wie wir ranken. Von daher sehr, sehr coole Folge und sehr interessant, dass man da, ja, oder dass du da jetzt das Villarreal-Stadion, das Ceramica, damit reingenommen hast. Gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, ich glaube, mich zieht es nicht unbedingt nach Villarreal, weil du sagst es ja schon, so ein kleines Städtchen, da ist nicht viel los. Also ich brauche jetzt ja in Deutschland auch nicht unbedingt nach Heidenheim oder Sandhausen oder so, ne? deswegen, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich so bald besuchen würde.
Es lohnt sich schon einmal, aber gut, die nächsten Male werde ich dann eher andere Reisen vielleicht bevorzugen. Aber um nochmal kurz auf unsere Sonderfolge zu kommen, uns hat noch jemand geschrieben, also die Folge hat auch Auswirkungen, hat auch andere heiß gemacht. Philipp Nagel hat uns geschrieben, dass er jetzt schon für im März Betis gegen Real Madrid den Trip schon gebucht hat, also dass er da eben jetzt angefixt wurde von Benito Villamarín. Ich habe ein bisschen mehr geschwärmt als du. Und da sind wir gespannt, wer von euch auch noch irgendwo angefixt ist, ob er dann nach Bilbao fährt, um Alex zu zeigen, dass die Stadt doch besser ist, oder wie war das, oder was auch immer. Also lasst uns das gerne zukommen, schreibt uns das. Nur eine Sache muss man auf jeden Fall stark kritisieren am Ceramica, am Madrigal. Das ist und war der Gästeblock, und hatten wir ja schon auf Instagram ein bisschen angeteasert, von wegen, der ist berühmt-berüchtigt, wird nicht umsonst La Jaula genannt, also der Käfig auf Spanisch, weil, ja, so ist es eben. Es gibt nicht nur eine fette Glasscheibe davor, und um 16.15 Uhr, als Anschluss war, hat die Sonne genau dahin geschienen, also du siehst mehr die Leute, die hinter und vor dir sitzen, als irgendwie das Spielfeld. Gibt überall noch so gelbe Stangen, die ins Blickfeld ragen, und auch von der neuen Dachkonstruktion, ist ja ein modernes Dach mit Photovoltaikanlage, durchaus lobenswert, aber es ragt halt auch so ins Blickfeld, wenn du weiter oben sitzt im Gästeblock, dass da ein gutes Viertel vom Spielfeld einfach mal nicht sehbar ist, außer du verrängst dich ein bisschen. Also da hatte Villarreal eh schon einen gewissen Ruf, und das wurde jetzt durch den Umbau nicht besser. Immerhin, es ist ja einer der günstigsten Anführungszeichen Gästeblöcke in Spanien. 60 Euro hat es gekostet, da sagen jetzt manche, was, das ist günstig? Ja, weil andere Vereine verlangen einfach noch mehr. Mallorca waren 120 Euro, Atletico und Espanyol, als Real Madrid da war, waren 90 Euro, Sevilla waren 100 Euro. Also das ist eher die spanische Kategorie. Ich glaube, Rayo und Villarreal sind da noch mit die günstigsten. Dresden, wenn es jetzt rein um Gästeblöcke geht, wo eben nicht die Auswärtsfans abgezockt werden. Aber ja, da ist, ich glaube, gab es jetzt auch schon einen kleinen Shitstorm auf Social Media oder die AS hat einen Artikel von wegen, da müsste eigentlich der Verband was tun, dass das irgendwie verbessert wird, der Gästeblock da oben. Weil sowohl Scheibe als auch irgendwie Dachkonstruktion im Blickfeld nicht so cool.
Und für dich deswegen der schlechteste Gästeblock in Spanien? Schlechter als das Camp Nou, über das du regelmäßig lästerst, also über den Gästeblock hauptsächlich. Ja, ja. Ne? Weil das ja auch nicht, ich war da noch nie drin, aber ich habe auch schon furchtbare Bilder gesehen, dass diese Scheibe beschlägt. Ja. Also allein schon eine Scheibe vor der Fresse ist ja eh schon nervig ohne Ende. Mhm. Dann bist du kilometerweit weg im obersten Rang. Also das allein ist ja schon schlimm. Aber die Mischung aus allem mit dieser blöden Scheibe und dann beschlägt sie oder die Lichteinstrahlung oder eben in Villarreal dann, dass du ein Drittel des Spielfeldes, ich glaube die rechte Ecke war es, nicht sehen kannst, das stelle ich mir wirklich katastrophal, geht gar nicht. Ne?
Ist irgendwo auch typisch, wie irgendwie der spanische Fußball und die Vereine da Wert legen auf Gästefans, nämlich gar nicht. Klar, es reisen auch nicht viele, aber wo fängt das jetzt an? Fängt das mit dem Verein an? Liegt das an der Kultur der Fans? Es ist was ganz anderes als in Deutschland. Dort hast du, glaube ich, jeden Gästeblock, der ist irgendwo am Spielfeld dran oder einfach weiter unten und dann brauchst du auch keine Glasscheibe, wenn einer mal meint, irgendwie runterpinkeln zu müssen. So hat es mir ein Fan in Villarreal gesagt, warum gibt es die Scheibe? Ja, vielleicht, weil ab und zu mal einer runtergepinkelt hat. Was? Aber gut, wenn du den Gästeblock nach unten machst, dann kommen vielleicht auch mehr, dann hast du eine andere Stimmung, dann ist es vielleicht auch fürs Gästeteam besser, wenn die Fans so nah sind und nicht da oben irgendwo sind, im Bernabéu ja auch ganz weit da oben. Ist nicht ganz so weit weg wie dann im Camp Nou, aber einfach ganz oben in der Ecke. Das ist schon immer komisch, aber in Deutschland da einfach günstige Tickets unten am Spielfeld ran und nicht ganz so, außer vielleicht in Wolfsburg, ich glaube, der ist auch sehr zugegittert mit Gitterstäben und allem, ist das nochmal was anderes und da ist in Spanien einfach irgendwie, weiß nicht, sind Gästefans nicht so wichtig und man zieht sie eher ab finanziell.
Ja, so sieht's aus. Ja. Man zieht sie ab und man will sie eigentlich gar nicht im Stadion haben. Apropos Stadionvergleich, auch wenn wir gleich über Spiel natürlich sprechen wollen von Villarreal gegen Real Madrid, da du im Mestalla auch warst, will ich kurz wissen, ob deine Punkte Vergabe noch Bestand hat oder ob du jetzt im Nachhinein durch die frischen Eindrücke doch vielleicht anders bepunkten würdest.
Wo fange ich da an? Wir machen das ja immer unabhängig vom Spiel, was beim Spiel passiert, wie dann auch die Stimmung im Spiel ist. Ich habe mir schon ein bisschen teilweise mehr erwartet, dass mehr vielleicht bei der Hymne mitsingen, aber wie gesagt, das gehört ja nicht in unser Ranking mit dazu. Es ist von außen immer noch sehr geil, weil einfach dieser Balkon und 1000 Leute auf der Straße, die auch noch kurz vor Anstoß, das von außen bleibe ich dabei, in das Ambiente auch, weil es einfach super historisch ist. Es wird 100 Jahre alt, das Mestalla in diesem Jahr. Genauso alt übrigens wie, oder ein bisschen älter als das Madrigal, das auch 1923 eröffnet wurde. Da merkt man gar nicht, dass es so alt ist, weil doch irgendwie viel gemacht wurde. Es ist noch nicht so verranzt, es ist mit schimmelndem Beton wie in anderen Staaten. Auch das Calderón war sehr runtergekommen. Also würde ich da jetzt nicht viel ändern. Im Gegenteil, ich habe fast noch mehr Ambiente und coole Eindrücke gehabt, sodass teilweise die Wände und Treppenaufgänge angemalt sind wie so eine Batman-Höhle, Batcave. So war mein Eindruck. Man könnte auch sagen, es war Dreck, aber es war schon bewusst nach irgendwie Streifen und dunkel aus, so ein bisschen wie die von Schalke, der Spielertunnel, so wie so eine Mine. Das war cool, so eine Fancam während des Spiels und überall das Maskottchen, natürlich diese Kapelle. Ich hatte viele Momente, wo ich mir denke, ach nett, ach ja, ach ja, auch das stimmt, das gibt's auch noch. Also, ne, wäre, glaube ich, trotzdem immer noch ganz oben auf der 1. Aber wie gesagt, wenn erstmal das Bernabéu fertig umgebaut ist, könnte sich das auch schnell ändern.
Ja, also ich war ja nur auf der Pressetribüne, deswegen hat es mich interessiert, den Blick, weil du warst ja, glaube ich, Hintertor irgendwo oben, ne? Dritter Rang oder was?
Platz 25 Euro, ja.
Genau, und das Bild von deiner Sichtweise oder Sichtwinkel war ja auch so unfassbar steil und ich hatte ja einen anderen Sichtwinkel, deswegen hat mich das jetzt interessiert, ob du das beibehältst, aber ja, allein schon diese Balkone, die orange-schwarze Farbe, diese riesige Fledermaus, das ist so eindrucksvoll alles. Hast du übrigens meine Schnitzeljagd absolviert? Ach. Hast du die drei Sticker gefunden?
Natürlich nicht.
Rund um Stadion. Natürlich nicht. Hast du gar nicht gesucht,
nein.
Ne?
Muss ja weg.
Mann.
Der zu tun.
Also für alle Hörer, die das nicht mitbekommen haben, es gibt drei Tiki-Taka-Sticker rund ums Mestalla. Wenn ihr also dort seid. Und ein konnte ich nicht, aber rund ums Mestalla, und zwar rundum heißt ja wirklich, ne, auf diesem Platz an der Haupttribüne, also nicht irgendwo in irgendwelchen Gassen, sondern wirklich am Hauptplatz quasi an der Haupttribüne außen am Stadion gibt es drei Tiki-Taka-Sticker. Wenn ihr also mal in Valencia seid und zu einem Spiel geht vom FC Valencia, versucht mal diese drei Sticker zu finden. Das war eine Schnitzeljagd, die ich Herrn Kern auferlegt habe auf Twitter, aber er hat sie nicht absolviert, ja, die faule Sau. Ja? Oder hat es vergessen oder beides. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, diese drei Sticker gibt es noch. Die wurden ja erst, wann war ich dort? Im Oktober, November. Also so lange ist es ja noch nicht her. Von daher hoffe ich, dass die noch da sind. Also falls ihr da mal vor Ort seid, schickt uns bitte Bilder auf Social Media von diesen Stickern. Würde mich sehr freuen, wenn jemand diese Schnitzeljagd absolviert.
Ja, mal schauen, ob die noch da sind. Gut, wir bleiben nochmal, gehen nochmal zurück nach Villarreal zum Spiel. Ja, wir haben es gesehen, Real Madrid hat sich alles andere als mit Ruhm bekleckert. Villarreal war einfach die bessere Mannschaft, mehr Geiligkeit, mehr Bewegung, hat teilweise Real schwindlig gespielt. Speziell diese umfunktionierte Viererkette, Militao rechts, Rüdiger daneben, die haben noch keine gute Chemie, haben beide immer hier und da gewackelt. Villarreal am Ende verdient gewonnen. Trotzdem hier und da auch unglückliche Szenen, was, wenn Mondi diesen katastrophalen Fehlpass nicht spielt, ob das Spiel dann so weiter ausgeht. Und dann die beiden Handspielszenen. Ja, ich glaube, jetzt wird es wieder das alte Thema vom wegen, die Regels sind die Regels und die sagen irgendwie ja, aber muss man das abpfeifen? Schon wieder zwei komische Dinge, aber ich glaube, von den Regeln her ist das halt irgendwie von Voigt. Einmal die Hand da oben auf Vinicius' Schulter. Ja, muss da nicht sein. Und auch wenn die Ballrichtung nicht groß verändert wird, aber geht der Ball da irgendwie an die Hand. Und bei Alaba ja auch. Also bei Alaba, glaube ich, war der Moment, wenn er den... Er ist ja hingefallen, hat sich kurz abgestützt und hätte er die Hand noch am Boden gehabt, dann wäre es weiter Stützhand gewesen, kein Elfmeter. Aber weil er die Hand dann schon wieder hochzieht oder zurückzieht, ist es dann, glaube ich, schon keine Stützhand mehr. Und dann geht der Ball dahin, hat, glaube ich, auch Voigt, glaube ich, so ein bisschen drauf spekuliert und ihn da angespielt. Eklige Dinger, vielleicht auch ein bisschen untereinander Konsensentscheidungen. Wenn man den einen gibt, gibt man dann auch den anderen. Was meinst du zu den Szenen? Du schüttelst den Kopf.
Ja, ich schüttel konsterniert den Kopf, weil ich glaube, die Spanier nehmen, also das mit Stützhand ist in der Bundesliga so, ich bin mir nicht sicher, ob es in Spanien auch so ist. Ich glaube, für die ist es einfach, ja, war ein Handspiel, ist ausgestreckt, da pfeifen wir jetzt rein. So. Also die Deutschen in der Bundesliga, Schiedsrichter, das Schiedsrichterwesen macht sich da viel mehr Gedanken, hat viel mehr Nuancen und auch viel mehr Fingerspitzengefühl beim Thema Handspiel im Strafraum. Für die Spanier ist das fast immer ein strafwürdiges Handspiel und ich verzweifle langsam, denn ganz ehrlich, ich hätte als Schiedsrichter beide nicht gegeben. Ich bin bei dir, dass beide wahrscheinlich dann eine Konsensentscheidung war, könnte ich mir gut vorstellen. Bei beiden ist aber, wenn das Hauptkriterium Absicht ist, und zumindest in der Bundesliga ist es das, in Spanien weiß ich es mittlerweile nicht mehr, was das Hauptkriterium ist, weil jede Woche Quatsch-Handelfmeter gepfiffen werden. Aber so wie ich es gelernt habe, und ich habe hier sogar ein Schiedsrichter-Regelbuch hier, ein offizielles vom BFV, Bayerischer Fußballverband, das Hauptkriterium in Deutschland ist zumindest die Absicht. Und die Absicht ist bei beiden Szenen nicht gegeben, weil Voigt will einfach nur Vinicius ein bisschen an der Schulter stören. Das ist halt fahrlässig, und dann fällt ein bisschen, ihm. Ja, natürlich, das stimmt schon, aber der will da nicht irgendwie den Ball aufhalten. Der will Vinicius festhalten oder ein bisschen hindern, so wie man das als Verteidiger macht. Und da fällt ihm halt dieser Chipball versehentlich auf die Fingerkuppe fast schon. Wird ja nicht mal verändert groß. Es ändert sich nichts. Vinicius hat die gleiche Torchance oder die gleiche Vorlage. Die funktioniert ja sogar, wenn sie mal hat, ja, die Monsterchance. Also es ändert sich nichts an der ganzen Aktion durch dieses unabsichtliche Berühren, / Touchieren des Balls. Deswegen nein, das ist für mich, so wie mein Verständnis von Handspielszenen, ist kein Elfmeter. Und bei Alaba, Absicht Hauptkriterium, der Mann stützt sich ab, merkt, dass er hinfällt, merkt, dass der Ball kommt, will aufstehen, merkt, dass er angeschossen wird, zieht sogar während des Schusses noch den Arm weg, weil er merkt, ja scheiße, ich werde jetzt hier angeschossen und will das verhindern. Also er versucht alles, um das Handspiel zu verhindern. Es ist keinerlei Absicht, im Gegenteil, er zieht ja den Arm weg, wird dabei angebolzt. Gibt es wieder Elfmeter. Wenn du wieder das Hauptkriterium Absicht darlegst, ist das kein Handelfmeter. Sieht natürlich absolut beschissen aus bei Alaba. Vor allem in Realgeschwindigkeit. Also es sieht ja, und da muss ich ein bisschen den Schiri in Schutz nehmen, in Realgeschwindigkeit, klar, am Fernseher bist du 10.000 Kilometer weg, aber in Realgeschwindigkeit sah das so aus, als hätte er so einen Safe gemacht. Also als wäre er absichtlich irgendwie den Ball gehalten, geblockt, wie so ein halber Torwart. Also es sieht einfach sehr, sehr bescheuert aus Sicht des neutralen Zuschauers oder des Schiedsrichters, aber in Zeitlupe siehst du, der fällt hin, stürzt sich ab, will aufstehen, merkt, er wird angeschossen und zieht den Arm so schnell er geht weg, er ist so schnell er kann weg und kann nichts dafür und will das gar nicht. Und wenn du das in Ruhe so analysierst als wahr, ist das keine Absicht, im Gegenteil, und dann sollte das kein Handelfmeter sein. Deswegen bin ich bei beiden Szenen bei, jeweils kein Handelfmeter. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, es gleicht sich ja aus, ne? Den einen, wenn du den nicht gibst dann, und den anderen nicht, dann steht es weiterhin 1-0, so steht es 2-1. Aber Leute, diese Handspiele, die bringen mich zum Verzweifeln in Spanien. Ich hätte beide nicht gepfiffen.
Ja, ja, weil was hätte Alaba machen müssen? Das ist wieder so ein Moment, wo sich der Verteidiger die Arme abschrauben muss und dann mit dem Gesicht auf den Platz fällt und damit es da nicht zu einem Handspiel kommt, weil das war ja dann fast unvermeidlich, weil es aus der Balance kam. Wie gesagt, Regels sind die Regels und so weiter. Und ich glaube, Thibaut Courtois sagte nach dem Spiel auch, von wegen so eine Szene gab es vermutlich auch noch nie und vermutlich werden sie uns das im nächsten Sommer zeigen, so als Beispielszene, was passiert ist, wenn dann. Also ja, da war mal wieder irgendwie Präzedenzfall und so weiter und hätte man auch anders entscheiden können. Für mich war eben
voll fahrlässig, bitte. Ja, ein Handspiel gab es übrigens auch bei Atletico Barca, ne? wo Savic reingrätscht. Dann von ihm selber wird der Ball abgeprallt, aber auch da, wenn du spanische Regelschiri bist, kannst du auch sagen, naja, er grätscht zwar, will den Ball mit dem Körper blocken, dann wird der Ball abgefälscht, aber in dem Moment, wo er grätscht, hat er die Arme ja auch komplett vom Körper weggestreckt. Mhm. Da gab es auch keinen Handelfmeter. Finde ich übrigens die richtige Entscheidung, dass kein Handelfmeter war, aber so wie sie ihre Handelfmeter pfeifen, nämlich sobald der Arm weg ist vom Körper, egal wie, ob du in der Luft bist, ob du fällst und dich abstützt, ob du im Laufduell jemanden ziehen willst oder halten willst, sobald der Ball dich berührt, pfeifen sie. Wenn sie diesen Maßstab anlegen, hätten sie eigentlich bei Savic auch, Klammer auf, fälschlicherweise, Klammer zu, pfeifen müssen, weil er auch im Moment der Grätsche mit den Armen sonst wo ist. Ja. Und so richtig so eine Faust macht. Also das sieht auch komplett bescheuert aus.
Aber wie das Thema
Bottom Line, oder? War das, ja, aber worauf ich hinaus will, ist, es sieht halt leider oft blöd aus, heißt aber nicht, dass es immer Handspiel ist. So, ja. Letzte Woche, wie gesagt, da bleibe ich bei Valladolid, jetzt beide Szenen und auch die Savic-Szene. Alle vier Szenen sehen bescheuert aus, aber alle vier Szenen sind meiner Meinung nach keine Absicht und deswegen hätte ich viermal kein Handspiel gegeben, aber drei von viermal wurde eben Handspiel gegeben. Und ich finde nach wie vor Absicht Hauptkriterium. So ist es in der Bundesliga, so sollte, müsste es in Spanien auch sein. Aber offenbar, warum auch immer, ist es das nicht. Und das finde ich falsch.
Ja, das ewige Thema. Ansonsten hat uns Noah Frank zu Villarreal eine Frage gestellt. Von wegen, denkt ihr, Villarreal kann endlich Kontinuität in ihr Spiel bringen und die Saison mit der Champions League Qualifikation beenden? Jetzt ist Villarreal mal wieder geklettert, aktuell wieder besser drauf in Form. Nach schwierigem Start und das Setien auf einmal auf Platz 6, habe ich ihnen so auch nicht mehr zugetraut. Ich dachte auch, das wird irgendwie Real oder Ancelotti zumindest das Duell gegen Setien für sich entscheiden. Nein, Setien da seine Mannschaft besser eingestellt und jetzt punktgleich mit Atletico, beide 27 Punkte. Weiß nicht, also Champions League ist wie immer das alte Thema, das sind einfach 6 Teams, die da irgendwie auch ihre Karten haben und Atletico wird da auch wieder reinkommen, dann streiten sich Real Sociedad und Betis auch noch drumrum, deswegen glaube ich, wird Champions League nichts, aber aktuell haben sie wieder Rückenwind und nichts ist unmöglich, was denkst du?
Ich denke, dass es 5 Mannschaften gibt, die um Platz 3 und 4 konkurrieren und die alle sich berechtigte Chancen ausrechnen, da Dritter, / Vierter zu werden. Und zwar genau die 5, die jetzt da hinter Real und Barca sind. Also Real Sociedad, Betis, Atletico, Villarreal, Bilbao, die trennen alle 3 Pünktchen. Real Sociedad ist abgesetzt, aber die werden wieder irgendwie 5 Wochen haben, wo sie nur ein Spiel gewinnen oder gar keins. Das haben sie ja immer drin. Ne? Die starten ja immer sehr, sehr gut und dann irgendwann lassen sie nach. Das wird auch wieder passieren, da bin ich mir sicher. Auch wenn sie jetzt am Wochenende wieder gewonnen haben in Almeria, wieder 2-0, wieder weiße Weste. Also die Abwehr ist da nach wie vor, genau wie letztes Jahr, der Garant für den Erfolg. Sie sind klasse gestartet. Das wird irgendwann im Frühjahr ein bisschen nachlassen. Und dann sehe ich da fast schon eine Augenhöhe zwischen genannten 5 Teams, die da konkurrieren. Also auch Villarreal logischerweise, um die Frage jetzt ein bisschen zu beantworten, haben gute Chancen am Ende irgendwie Vierter zu werden. Sie müssen halt ein bisschen konstanter werden. Mhm. Und Konstanz ist das Problem. Das haben sie seit Jahren nicht in der Liga.
Auch ein bisschen der Faktor Emery, dass der La Liga nicht immer so super wichtig genommen hat.
Wahrscheinlich ja, aber es ist schwer zu prognostizieren. Ja. Sie haben immer das Potenzial, in jeder Saison Vierter zu werden. Aber es auch Villarreal hat immer irgendwie 3-4 Spiele, wo sie bei Levante, die sind jetzt nicht mehr in der Liga, aber du weißt ja, was ich meine, bei Cadiz, bei Elche, bei wie sie alle heißen, plötzlich nicht gewinnen, 2-3 Mal in Folge und dann zu Hause irgendwann unter der Woche, wenn sie dann am Donnerstag Europa League oder was auch immer spielen oder Conference League, dann spielen sie in Bilbao, dann gibt es mal wieder eine Klatsche und sowas. Das haben diese Mannschaften einfach immer drin. Das wird eng, glaube ich, bis zum Schluss, aber ich würde vom Gefühl her heute eher sagen, naja, Atletico wird dann doch Dritter und Betis und Real Sociedad sollten vielleicht doch einen Ticken besser sein. Aber das kann alles passieren.
Für das gelbe U-Boot spricht zumindest, dass sie jetzt auch schon eine Mannschaft haben, die seit einigen Jahren gut zusammengewachsen ist. Und auch Albiol Pau Torres konnte ich mich ganz gut von überzeugen. Die funktionieren als Verteidigerpärchen da hinten drin. Albiol natürlich ein sensationelles Spiel noch gemacht. Aber da ist, glaube ich, in der Mannschaft stimmt es schon mal. Ich hätte jetzt den Trainer ein bisschen unterschätzt. Aber wenn auch das irgendwie hinkommt, wer weiß, aktuell einfach auch große Euphorie durch die beiden Heimsiege gegen Valencia Remontada, jetzt den Meister geschlagen. Also jetzt mit Rückenwind, vielleicht werfen sie dann auch noch Real Madrid aus der Copa del Rey raus. Ist ja auch alles andere als unwahrscheinlich für Real in der Copa del Rey. Aber kalmer, schauen wir mal. Ich würde rübergehen nach Valencia. Dort hatten wir ja auch noch ein Spielchen und dort hatte ich mir so gesehen zwei Stadien angeschaut. Erstmal die Stadt, wow, ich war jetzt auch, glaube ich, das letzte Mal 2019 dort oder so. Wunderschön, einfach frech, wie alle Bäume voller Orangen sind oder Mandarinen und man denkt einfach, wie viel Sonne ist denn hier noch, selbst im Januar jetzt? Also es liegt gar nicht groß an den Temperaturen, auch wenn 18 Grad ziemlich angenehm waren, aber überall diese vollen Orangenbäume, keine grauen Häuser, alles irgendwie ganz weiß oder schön oder farbig bunt. Das ist schon, hat mich mal wieder beeindruckt, so Sevilla und Valencia. Ja. Der Hammer.
Diese Orangenbäume sind so geil, ne? Das ist irgendwie Sonne für die Seele.
Ja. Ich habe eine gepflückt.
Also Sonne strahlt ja auch, aber trotzdem einfach, dass man die sieht, ne? Das macht ein schönes, wohliges Gefühl. Das ist wirklich, wirklich was Besonderes.
Eine habe ich gepflückt, aber super sauer.
Bei mir waren sie, glaube ich, noch grün, ich weiß es gar nicht.
Dann waren
es
Limetten, oder?
Kann natürlich auch sein.
Hätten wir mal den Tequila mitgenommen.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Nee, aber ja. Und Stadt? Traum. Ja, nach wie vor. Ja,
also überall um jede Ecke läuft man und denkt man sich, boah, genauso schön wie Madrid, nur eben noch ein bisschen mediterraner. Sauber. Und mittlerweile sehr viel, also da auch ein Unterschied zu vor 2019, als ich das letzte Mal da war, sehr viel Mobilität hat sich verändert. Dass viele Plätze, wo vorher drei Straßenspuren waren, jetzt höchstens nur noch eine Spur und die auch nur für Busse und Taxis. Also dass da viele Fahrradwege entstanden sind. Viele Plätze, wo jetzt einfach die Leute rumlaufen, wo vorher eine Straße war. Sehr grün natürlich. Sehr, sehr beeindruckende Stadt, die da auch, glaube ich, sehr viel auf Nachhaltigkeit setzt. Man sieht überall so Plakate von wegen, was jetzt geändert wird und was wieder neu ist und hier Elektromobilität und da neue Müller, bla. Also hat mich sehr beeindruckt irgendwie, obwohl ich eh schon beeindruckt war von Valencia, weil sehr grün und so weiter, kann man empfehlen. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und ich war noch gar nicht bei diesem, also wie heißt diese Ciudad del Arte, wo diese Gebäude sind, die aussehen wie Fische, hatte ich mir vor ein paar Jahren natürlich angeschaut, da war ich jetzt noch gar nicht oder ich bin auch nicht durch diesen Graben gelaufen, wie von dir gesagt, oder wo früher der Fluss lang gelaufen ist. Also Valencia hat noch viel mehr zu bieten, als das, was ich jetzt an diesen 3-4 Tagen gesehen habe.
Flussbett wurde zu einem Park umgebaut, da ist ein Baseballverein drin, da sind verschiedene Fußballvereine, die teilweise 100 Meter auseinander sind. Traum. Also muss man unbedingt hin, liebe Hörerinnen und Hörer. Unbedingt auf eure Bucketlist, wenn ihr noch nicht war. Mestalla ist eine Reise wert, Valencia ist eine Reise wert. Levante gibt es ja auch noch. Mhm. Es gibt sogar einen Viertligisten, glaube ich, der war jetzt im Pokal. Wie heißt denn der? Der hat das gleiche Wappen wie der FC Valencia, ist aber nicht der Jugendverein, also ist nicht die zweite Mannschaft oder so. Irgendwie so was Ähnliches. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Habe jetzt vergessen, wie der heißt. Hat mich aber überrascht, weil ich das erst in Valencia rausgefunden hatte, als ich so geguckt habe, welche Vereine gibt es denn hier? Mhm. Könnte ich irgendwo einen Amateurspieler oder so sehen? Dann bin ich auf diesen Verein gestoßen, der das gleiche Wappen hat wie Valencia, nur ich glaube ein bisschen breiter. Mhm. Also das Dreieck mit den, mit den rot-gelben Farben ist ein bisschen breiter, aber auch eine Fledermaus. Also da kann man einiges machen, sportlich und auch touristisch in Valencia, absolut.
Nur es ist keine Stadt, wo ich sage, die schläft nie. Also die paar Male, wo ich dann irgendwie spät aus dem Mestalla rausgekommen bin und gestern auch noch spät, war irgendwie gar nicht mehr so viel los und dann auch noch was zu essen finden, war gar nicht so einfach. Speziell dann eben nach dem Mestalla, wo es dann schon so kurz nach 11 war und so weiter. Aber gut, kann ja nicht alles haben. Muss ja nicht, ist ja auch nur in Anführungszeichen 1-Millionen-Metropole und da haben natürlich Madrid und Barcelona ein bisschen mehr zu bieten, aber trotzdem fahrt da gerne hin und besucht das Mestalla. Da hatte ich das Glück, dass nicht nur Samstag 16 Uhr perfekte Anschlusszeit in Villarreal das Spiel war, sondern Freitagabend das Spiel im Mestalla zwischen Valencia und dem FC Cádiz. Und wir wissen ja mittlerweile, speziell wir als Real- und Barca-Fans, Cádiz kann ein Angstgegner sein. Und das gilt auch mittlerweile für den FC Valencia. Also seit Cádiz aufgestiegen ist, hat Valencia kein Spiel gewonnen. Da ist jetzt die Bilanz sogar 3 Unentschieden und am Freitag folgte die zweite Niederlage für Valencia. Und dabei hatte Cádiz nur 25% Ballbesitz. Das ist die ewige Geschichte. Aber ich muss schon sagen, auf der Tribüne, ich habe teilweise gelacht, wie schwach Valencia war. Also 75% Ballbesitz, aber da waren einfach nur verzweifelte Fernschüsse dabei. Sie sind nie in eine gefährliche Zone gekommen, hatten kaum Kontakte im gegnerischen Strafraum. Und wenn sie dann doch mal irgendwo in einem Bereich waren, wo es hätte gefährlich werden können, dann ist einer gefallen von wegen, ich hole lieber den Freistoß, ich versuche lieber hier was zu schinden. Das war teils blamabel eigentlich vom FC Valencia, wie die da so wenig, wenn Cadiz ein frühes Tor macht, dann wird es super schwierig, das wissen wir alle, aber Valencia war nie wirklich nah dran am Ausgleich, also ganz schlechtes Spiel von Valencia und das, was dann schon so schlecht war, dass ich lachen musste teilweise.
Ja, das ist ein bisschen dünn. Wie gesagt, gegen Barca damals, als ich beim Spiel war, waren sie auch sehr, sehr schwach, da ging ja offensiv gar nichts. Klar, der Kampf hat wieder gestimmt und die Fans haben ihnen da 30% mehr Leidenschaft eingeimpft, als die Mannschaft schon hat, aber fußballerisch war das auch gegen Barca extrem dünn und auch Barca hat, wir sprechen ja später über sie jetzt bei Atletico, hat er auch schon in Valencia spielerisch auch nicht so überzeugt. Also dem kannst du schon beikommen, diesem Barca, vor allem wenn du selbst ein bisschen Fußball spielst und das war auch schon dünn von Valencia. Und jetzt auch super enttäuschend. Du hast ja sogar gesagt, die weißen Taschentücher wurden ausgepackt, ne? Und Peter Wette, ja, habe ich gehört auf deinem Video. Also da ist die Stimmung mal wieder am Kippen.
Ja, nicht ganz zu Unrecht. Jetzt abgerutscht auf den 11. Tabellenplatz, nachdem er ja mit ein bisschen Euphorie in die Saison gestartet ist. Er fragt uns auch schon Noah wieder, von wegen liegt es bei Valencia am Trainer oder am Spielermaterial oder gibt es eben einen ganz anderen Grund wie Peter Lim? Muss man erstmal natürlich sagen, bei Valencia immer, sie sind ja glaube ich die jüngste Mannschaft der Liga und sind da weiter im Umbruch, weil immer noch wird gerne mal einer verkaufen, dann kommt ein junger nach. Aber ja, irgendwie das Innenverteidiger-Duo Tschömert und Diakabi ist schon sehr anfällig und wackelig. Vorne Cavani, mir hat er gefallen, weil er sich oft auch fallen lässt und irgendwie mit aufbaut, aber dann fehlt er halt trotzdem vorne. Also da war auch nie so richtig ein Abnehmer da und selbst wenn man sagen kann, Valencia hat Stärken, irgendwie Flanken und Standards, war das auch zu wenig gegen Cadiz. Also da ist es schon auch ein bisschen was von der Mannschaft aus, weil den Ball hatten sie haben nur einfach nichts angefangen. Ich bin einfach jetzt erstmal sehr gespannt, wie die Geduld ist mit Gattuso, denn Peter Lim hat ja extra ihn geholt und Bordalas damals so ziemlich undankbar vor die Tür gesetzt, nachdem er schon mit Gattuso bei sich zu Hause eingeschlossen hat und mit ihm verhandelt hat und dann haben die das tolle Konzept geschnürt, damit hier Gattuso, was er sich Valencia zurück nach Europa führt und ja, jetzt steht man auf dem 11. Tabellenplatz, hat zuletzt einige Federn gelassen in der Liga, auch wenn sie gut gespielt haben gegen Barca und so weiter, war ja erst dann, glaube ich, ganz spät das Lewandowski-Tor. Aber da eben, wie viel Geduld hat Peter Lim noch mit seinem Trainer? Ein bisschen wird er sich schon noch in die Rückrunde reinretten und so ein Supercoppa-Halbfinale ist da jetzt eine ganz gute Chance gegen Real Madrid, aber so schwach, wie Valencia da eigentlich gespielt hat, meiner Meinung nach, sind da jetzt die Chancen auch nicht allzu hoch, dass es zu einer Überraschung kommt. Nichts unmöglich, aber irgendwie hat Valencia einfach, glaube ich, sehr viele Baustellen, sehr viele Probleme.
Ja, gehe ich mit bei deinem Fazit. Habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Eine Sache habe ich hinzuzufügen. Ich habe währenddessen gegoogelt. Ich meinte den Verein Atletico Saguntino. Saguntino, so hießen die. Die in der 4. Liga spielen, aber die sind nicht in Valencia. Also die haben genau das gleiche Wappen, nur ein bisschen breiter. Ist aber irgendein Dörflein, ein Vorort. Ich glaube auf der zwischen Villarreal und Valencia, so auf halber Strecke oder auf, keine Ahnung, 20, 25 Minuten außerhalb von Valencia. Also das nur zur Vervollständigung, die habe ich gemeint. Okay. Ja. Valencia-Thema abgeschlossen, Herr Kern?
Ja, ich habe noch was zum Gegner, zum FC Cadiz. Die haben nämlich einen Spieler verloren, jetzt im Wintertransferfenster. Lucas Perez ist gegangen und da gibt es eine sehr besondere, eine Geschichte, die gar nicht mehr in dieses künstliche, große, aufgeblasene Fußballthema reinpasst, sondern wo viel Romantik dahinter steckt, viel Hingabe zur Heimat. Lucas Perez ist gewechselt am gleichen Tag wie CR7, da eben auch dieser Kontrast, der eine geht für die Milliarden nach Saudi-Arabien, Sportswashing, bla, und Lucas Perez geht zurück in seine Heimat, das ist La Coruña, geht zurück zu Deportivo in die 3. Liga. Jener durch, wir hatten ja zum Saisonende, hat ja Depor die Chancen in den Playoffs irgendwie weiterzukommen, sie mussten nur noch das letzte Playoff-Spiel irgendwie überstehen, haben aber dann noch das späte Rückstand kassiert, 2-1, also ich fange es anders nochmal an. Lucas Perez hatte vergangene Saison schon Ende der Saison eine mehr oder weniger Abmachung mit dem Cadiz-Präsidenten von wegen, ich rette euch, dass ihr die Klasse haltet. Hat dann auch in den letzten Spieltagen einige Male geknipst, also wirklich mit dafür gesorgt, dass Cádiz in der Liga bleibt. Und dann lasst ihr mich gehen, wenn mein Deportivo aufsteigt. Deportivo hat den Aufstieg knapp verpasst. Dieses Versprechen war dann nicht mehr so ganz solide, aber er hat trotzdem weiter drauf gepocht und wollte wechseln. Wurde nicht gelassen, aber jetzt im Winter ist es passiert, dass er gehen durfte. Er zahlt wohl auch selbst die Hälfte seiner Ablöse und geht einfach von der ersten in die dritte Liga, obwohl er definitiv das Zeug hat für die erste Liga, weil er einfach in seine Heimat will, weil er einfach für Depor spielen will, was natürlich auch ein großer Club ist, wenn auch nicht mehr so wie damals Super Depor, was lange her ist, die sind in der dritten Liga. Also das eine sehr besondere Geschichte, dass es manchen Spielern doch auch noch um irgendwie andere Dinge geht, als Geld, als was weiß ich, irgendwie in der ersten Liga zu spielen.
Ja, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Haben wir den Artikel eigentlich geretweetet mit Tiki-Taka? Wenn nicht, sollte man das auf jeden Fall machen, weil das war jetzt die Kurzform. Mhm. Also da steckt dahinter, dass er in der Stadt geboren ist, dass er für den Verein schon gespielt hat, aber gehen musste. Also er hat, glaube ich, nur 2 Jahre, also war Depor-Fan auch als Kind, hat nur 2 Jahre für sie gespielt, wurde dann von Arsenal weggekauft, weil die Ausstiegsklausel gezahlt haben. Man weiß ja, in Spanien hat jeder Spieler eine Ausstiegsklausel. Wenn ein Verein die Kohle zahlt, kann der Verein nichts machen. Also Depor in dem Sinne, wenn der Spieler dann weg will. Und das war für, ich weiß nicht mehr wie viel, ich habe es nicht nachgeguckt, aber sehr wichtiges Geld für Depor. Und dann war natürlich für ihn auch eine Monsterchance, da in der Premier League zu spielen. Aber quasi so wirklich weg wollte er nie und er wollte immer zurück, aber dann ist ja Depor, ne, abgestiegen bis in die, ich glaube sogar 4. Liga, jetzt sind sie 3., weil sie vorletztes Jahr aufgestiegen sind, weil sie waren ja sogar in der 4., meine ich, unten, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und dementsprechend konnte er nicht immer so zurück, wollte aber immer zurück zu seiner Mannschaft, zu seinem Verein, in seine Stadt, und jetzt steigt er freiwillig 2 Ligen ab, verzichtet auf enorme Kohle und spielt wieder bei seinem Depor. Da sieht man mal, ne? Verbundenheit mit deinem Heimatort, mit deinem Verein, das gibt's schon noch ab und zu im Fußball. Nicht überall.
Nicht überall.
Nicht bei jedem Spieler. Ronaldo ist das große Gegenbeispiel, wobei da gibt's ja auch ein argentinisches Gegenbeispiel, das mittlerweile in einer französischen Hauptstadt nicht schlecht verdient, wo man auch sagen könnte, ja, könnte der nicht zu seinem Verein vielleicht zurückkehren irgendwann, wenn er ein bisschen auf Geld verzichtet. Da gibt es halt auch solche Beispiele und auch solche. Also für mich eine traumhaft tolle Story von Lucas Perez. Schwer zu glauben in der heutigen Zeit, aber eine ganz, ganz schöne Sache.
Der Artikel, den haben wir mit Tiki Taka retweetet, das ist auch schon wieder 3 Tage her. Der kam eben von Sid Lowe, kennt man ja, und das hat er bei ESPN geschrieben. Also könnt ihr auch nochmal googeln oder jemand von unserer Twitter-Seite. Lohnt sich sehr, auch wenn es auf Englisch ist. Und dann noch gleich die was dann jetzt noch dazu passiert ist in seinem ersten Spiel, was ist passiert. Er hat natürlich getroffen, gleich doppelt. Deportivo hat 3-0 gewonnen. Die sind jetzt 4. in der 3. Liga, 3 Punkte hinter Real Madrid's Castilla. Also da ist der Aufstieg ja auch gar nicht garantiert. Nur der erste hat ja einen direkten Aufstiegsplatz und die anderen, keine Ahnung, 4-5 Teams machen mit den anderen 4-5 Teams aus der anderen Gruppe irgendwie noch die Playoffs. Also ist ja nicht garantiert, dass er nächstes Jahr wieder zweite Liga spielt, weil die dritte Liga ist ja auch keine richtige Profiliga. Also das ist alles, wie gesagt, tolle Geschichte. Lest euch gerne den Artikel nochmal durch. Lucas Perez mit seinen 34 Jahren da steht scheinbar für etwas, was man nicht mehr so oft hat im Profifußball. Gut, und wie kriege ich da jetzt die Überleitung hin zu dem, was noch in Valencia, was ich da noch offen hatte? Ihr habt mittlerweile gehört, wie es im neuen Madrigal ist. Ihr habt noch nicht gehört, wie oder was am neuen Mestalla ist, am Nou Mestalla. Viele wissen ja, da war doch noch was mit neuem Stadion beim FC Valencia. Ja, das alte Mestalla, 100 Jahre alt, und das wird auch jetzt noch seine Jahrhundertfeier natürlich bekommen bald. Aber da war doch mal was mit dem neuen Stadion. Weißt du noch, Alex, wann der Baubeginn war vom neuen
Mestalla? Ich hätte es nicht gewusst, aber ich habe deinen Tweet gesehen, gestern oder heute. Ich meine, er war 2007 oder 2009, eins von beiden. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das... Alter, wir haben 2023, leck mich am Fuß. Ja, das gibt's ja nicht. Also ich hätte jetzt irgendwie so, wenn ich den Tweet nicht gelesen hätte, hätte ich gesagt, naja, okay, das ist jetzt schon lange her. Wahrscheinlich hätte ich es 10 Jahre gesagt, das ist her. Aber Alter, 2007, Wahnsinn.
2009.
Und das modert vor sich hin, das Ding, ne?
Ja, so mehr oder weniger. 2009 war dann der Baustopp, also seitdem ist nichts mehr passiert. Und bei meiner Umfrage auf Instagram hatten auch nur irgendwie so ein Viertel rum, hatten dann 2007 richtig gemacht, weil ich auch gefühlt hätte, ja, so sagen wir mal 2010. Nee, 2010 war der Plan damals, dass es fertig soll. Dann war 2009, kam dann irgendwie Weltwirtschaftskrise, Immobilienblase geplatzt. Also es lag nicht nur am Verein selbst, aber irgendwie, was mittlerweile alles so passiert ist, so alle paar Jahre Jahre hat man mal wieder eine Mitteilung von wegen, okay, jetzt geht's wieder los, in 2-3 Jahren soll es dann fertig sein. Das ist jetzt schon so oft passiert. Der FC Valencia hat seit 2009 5 verschiedene Präsidenten gehabt und irgendwie auch jetzt im vergangenen Sommer hieß es von wegen, im Oktober 22 wird weiter gebaut, damit es im Sommer 25 fertig ist, 350 Millionen Euro die Kosten. Ja, ich bin einmal rumgelaufen um die Baustelle, da war lange keiner mehr, also weder Bauarbeiter noch Gärtner, denn überall wuchern irgendwie Efeu und Ranken, es steht da noch so ein Betonwerk auch da, alles nicht komplett zugewuchert, Dschungel nicht, aber man merkt, da ist lange nichts mehr passiert, Schilder sind abgeblättert, auch von dieser FCC Konstruktion Firma, die macht auch das Bernabéu. Also es ist und bleibt eine Ruine. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Seit Oktober ist da nichts passiert. Oder seit jetzt 2009 mehr. Ganz kurios.
Also ich habe mich mit Paco Polit unterhalten. Das ist Sportjournalist aus Valencia, der da ganz nah dran ist am FC Valencia. Mhm. Und der hatte mir verraten, als ich in Valencia war, dass der FC Valencia jährlich in seiner Bilanz Instandhaltungskosten von bis zu 3 Millionen für das Stadion zahlen muss. Also hat das auch mit kalkuliert und da müssen sie immer, damit dieses Ding, weil ich habe ihn auch gefragt, naja, da steht dieser Rohbau, modert seit Jahren vor sich hin, ne? Witterung, Regen, Sonne etc., das platzt doch alles wieder auf, das wird ja, kannst ja nicht, selbst wenn du es jetzt weiterbauen würdest, stand das ja trotzdem sonst viele Jahre da offen vor sich hin und da gab es ja, dass das eben nicht mehr ein neues Stadion ist nach so langer Zeit. Und er hat gesagt, ja, dafür bringt der FC Valencia, weiß nicht, ob es 2 Millionen, 2,5, 3,1, keine Ahnung, irgend so einen Betrag jährlich auf, um das immer wieder instand zu halten, dieses Stadion. Also es kostet den Verein nach wie vor immer ein bisschen Geld. Mhm. Aber ja, Peter Lims Idee war, so hat er es mir gesagt, quasi den Verein irgendwann wieder mit Gewinn zu verkaufen. Mhm. Das ist ja für ihn nur ein Spielzeug. Ja. Und aktuell lohnt sich es nicht zu verkaufen, weil aktuell würde er wahrscheinlich keinen Gewinn machen. Mhm. Aber er zögert halt so lange hinaus, bis irgendwann vielleicht dann doch da ein bisschen was bei rumkommt für ihn. Ja. Dieser Zeitpunkt, weiß ich nicht, wahrscheinlich wurde er verpasst und dieses Stadion würde ihn ja natürlich auch enormes Geld kosten, das will er jetzt natürlich auch nicht mehr zahlen, er will ja eh nicht mehr in die Mannschaft investieren, er will ja Geld abschöpfen, deswegen verkaufen sie ja seit Jahren ihre ganzen Assets, ne? Ihre ganzen Topspieler, jetzt zuletzt Soler, der zu PSG gegangen ist, etc., etc. Also er schöpft ja immer eher Geld ab, und deswegen ist das ganz eine ganz, ganz zwielichtige Sache, wie da vorgegangen wird, weil einfach dieser Owner mit seinem Spielzeug macht, was er will. Und er hatte die Idee, ja, wir bauen das neue Stadion, dann Wertsteigerung und dann kann ich vielleicht irgendwann eincashen. Scheinbar hat er gemerkt, ja, nee, das klappt doch nicht so. Und jetzt hat er keinen Bock mehr weiter zu investieren. Und es steht und fällt alles, long story short, mit Peter Lim und seinem Invest. Und das hat er eben komplett runtergefahren fast. Und so vegetiert der FC Valencia vor sich hin und das ist am schönsten zu sehen am No Mestalla, das auch vor sich hin vegetiert und nichts passiert.
Ja, also Prognose, ob das 25 fertig wird, ist schwierig, weil er wirklich investieren will er nicht. Es gibt aber bisschen minimal Hoffnung von ein paar Valencia-Fans, jetzt ist wohl das Thema, dass vielleicht ein Gericht Peter Lim rauswerfen könnte. Es läuft wohl seit 2021 jetzt schon eine Klage gegen Peter Lim, dass damals der Verkauf aus dem Jahr 2014, als er 70% der Anteile übernommen hat, dass das wohl gesetzeswidrig war und dann jetzt eben nachträglich für nichtig erklärt wird. Da sind wir jetzt in dem juristischen Bereich, wo ich natürlich auch nur nicht mal einen Bruchteil verstehe, aber es soll da wohl jetzt im März weitergehen, dass das Verfahren weiter aufgenommen wird, um da irgendwie ein Urteil zu erwirken. Aber auch da meine Prognose, ich glaube, das wird sich noch einerseits noch sehr lang ziehen, weil Peter Lim ja auch bekannt oder ein Talent dafür hat, Dinge auszusitzen. Er ist eh nicht hier in Spanien, nicht greifbar, er sitzt da in Singapur und steht irgendwie über allen, er ist da einfach über allen und wenn er sich was leisten kann, dann sind es auch gute und teure Anwälte. Also da mal schauen, nichtsdestotrotz, es ist nicht unmöglich, so einen Investor irgendwie wieder rauszukriegen. Das haben ja auch der FC Malaga und 1860 München wieder gezeigt, auch wenn die natürlich, wenn das andere Sachverhalte nochmal waren mit den Scheiß und die mittlerweile sportlich auch in ganz anderen Situationen sind. Aber das, glaube ich, macht ein paar Valencia-Fans so ein bisschen Hoffnung und es könnte zusätzlich noch ein bisschen Antrieb oder Ansporn dazugeben für diese Planung des neuen Mestallas, 350 Millionen Euro, es muss jetzt weitergehen. Das könnte ein besonderer Event werden in Spanien, wenn der denn kommt. Ihr wisst, Spanien und Portugal bewerben sich für die Weltmeisterschaft 2030 und da hat auch Rubiales natürlich schon gesagt, natürlich muss dann auch Valencia ein WM-Standort sein. So modern ist dann das neue Mestalla dann auch nicht mehr, da müsste dann das alte Mestalla nicht mehr, da müsste dann schon das neue fertig werden und wenn eine WM kommt, würde nicht nur der Verband ERF, sondern auch die FIFA ordentlich mit was reinbuttern, also dass das dann vielleicht auch ein bisschen Peter Lims Ambition ist. Mein Geld investiere ich nicht, wenn dann warte ich darauf, dass die FIFA was dazu gibt oder die ERF, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, denn es gab ja auch Geld jetzt von diesem umstrittenen CVC-Deal, wann war es, Sommer 22 oder 21 sogar, wodurch ja auch viele Vereine am Stadion was gemacht haben, Villarreal hat umgebaut, Mallorca baut immer noch um, Celta baut immer noch um, Levante hat auch was gemacht und so weiter. Da ist jetzt auch beim alten Mestalla nichts passiert, also dass da irgendwie Peter Lim diese CVC-Millionen dafür eingesetzt hat, wofür sie eigentlich angedacht waren, teilweise für irgendeine Infrastruktur, für Stadien. Also ihr merkt, ganz großes, schwieriges Thema, aber jetzt habt ihr mal wieder gehört, 2007 hat es angefangen und irgendwie ist da keine wirkliche Besserung in Sicht. Naja, dann wird man mal wieder sportlich, oder Alex? Der liegt doch bestimmt schon auf dem Mund, was zum Topspiel und zu erklären, warum du nicht auf Barca-Sieg getippt hast.
Ja, weil ich eigentlich fast richtig getippt habe. Wenn Araujo nicht so ein Monster ist, das hier allgegenwärtig auf der Linie in der 92. oder was auch immer rettet, dann ist ja genau mein Ergebnis korrekt vorhergesagt, das 1:1. Ja. Und ganz ehrlich, sportlich gesehen wäre, glaube ich, das Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen. In einem sehr umkämpften Spiel, in einem echten Partidazo, zwar jetzt nicht mit so vielen Megatorszenen, aber was da an Tempo und Intensität drin war und Kampfeskraft und Einsatz von beiden Seiten, das war schon schön anzusehen, wie gesagt, fußballerisch, sehr viel Luft nach oben, bei Atletico verwundert das natürlich nicht, bei Barca verwundert das ein bisschen mehr, da würde man sich, glaube ich, fußballerisch ein bisschen mehr wünschen, vor allem so in den, 60 Minuten nach der ersten guten halben Stunde, da war ein bisschen fußballerisch dünn, aber da war schon Zug drin und das war schon ein flottes Spiel und schön mit anzusehen, fand ich grundsätzlich aus Barca-Sicht schön mit anzusehen, wie die Mannschaft fightet und kämpft und alles reinhaut und dass sie dann eben auch eine nötige Portion Dusel haben und auch ein Quäntchen Glück und auch sich das Ding über die Zeit retten, dieses 1:0 mit viel Fighting Spirit und Einsatz, das ist fürs Mannschaftsinnenleben, fürs Selbstvertrauen, fürs Selbstbewusstsein dann schon sehr, sehr wichtig für ein Team. Von daher, ja, fußballerisch Luft nach oben, aber schon ein schönes Party das so für den neutralen Fan, glaube ich, weil da war einiges drin.
Ja, und wer jetzt sagt, ja, da hätte Barca mehr Fußball machen können, zeigen können, Barca hat sich ja jetzt auch verändert oder Xavi eben auch setzt auch auf andere Dinge. Also wir hatten ja schon gegen Mallorca und gegen Valencia knappe, späte Siege, wo einfach Barca auch mehr Fokus auf Kampf, auf Einsatz hatte und jetzt auch, also in dem Spiel mehr doppelt so viele Fouls als Atletico zu haben, muss man auch erstmal schaffen. Also Barca ist da einfach viel galliger mittlerweile, wird anders eingestellt von Xavi und es führt ja zum Erfolg. Also es waren nicht nur Big Points jetzt gegen Atletico, sondern wie gesagt auch Mallorca und Valencia. Damals hatte man noch Lewandowski, der hat jetzt gefehlt, aber trotzdem reicht es irgendwie zum Sieg. Und ja, es ging hin und her, aber trotzdem waren von Atletico ist ihm jetzt als große Chance nur der Jiménez-Kopfball in Erinnerung und natürlich am Ende da nochmal Griezmann, den Araujo von der Linie kratzt, ansonsten auch mehr so Fernschüsse von irgendwie Molina und so. Deswegen, ja, ein Unentschieden wäre verdient, aber Atletico ist da auch wieder vielleicht nicht selbst schuld, aber Barca hat halt den einen Moment, waren sie da und das reicht halt. Also.
Da merkt man, dass ein Madridista spricht, ne? Das sind ja eure Siege sind das, eure Blueprint-Siege. Aber das ist, ich spreche jetzt auch mittlerweile wieder als Fußballer, weil ich ja selbst, wie gesagt, ich hatte Hallenturnier am Samstag mit meiner Mannschaft. Wir haben auch das letzte Spiel 2:0 gewonnen in der Halle. Das war kein Hallenbudenzauber, Tiki-Taka, sonst was. Wir haben gekämpft und sogar gegrätscht in der Halle. Sogar ich habe gegrätscht, musst du dir vorstellen. In der Halle grätschen. Ist ja eigentlich eh verpönt. Aber so haben wir das Derby gegen unseren Erzfeind, Lokalverein, gewonnen, weil wir über Kampf ins Spiel fanden, diese abgedroschene Floskel. Aber für eine Mannschaft ist das so wichtig, solche Spiele dann zu gewinnen, wo du auch nicht glänzen kannst, wo du nicht gut im Spiel bist oder wo du nicht dein typisches Spiel aufziehst, sondern wo du irgendwie ums Überleben kämpfst. Und wenn du dann dieses Ding eben über die Zeit rettest, dann gibt dir das so einen Push. Wie gesagt, für die Kabine, für die Mannschaft an sich ist das super wichtig und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Natürlich kann man immer meckern, ja, das war kein guter Fußball, das stimmt ja alles. 30 Minuten fand diese Klasse oder 20, ich weiß nicht genau, wann das Führungstor fiel, ne? Irgendwie um die 20. rum. Ab dann kam ja Atletico erst richtig ins Spiel und dann hätte Atletico definitiv seinen Ausgleich verdient gehabt und dann war es recht dünn von Barca, das stimmt alles. Aber keinesfalls sollte man unterschätzen, wie wichtig es ist für eine Mannschaft, so ein Spiel auch genau so zu gewinnen. Das sind die Siege, die Meistermannschaften ausmachen. Am Ende einer sehr langen, kräftezehrenden Saison. Eine Mannschaft, die nach wie vor im Umbruch ist, die sich finden muss, die talentiert ist, aber eben noch nicht so gewachsen ist als Team mit nach wie vor einem recht neuen Trainer, der ja erst ein Jahr zusammen ist. Diese Siege sind unbezahlbar wichtig bei einem Top-Konkurrenten, bei einer Top-Mannschaft auswärts im Metropolitano. Brutal wichtige 3 Punkte. Und ja, auch das Zustandekommen ist genau auf die Art und Weise ist brutal wichtig. Denn du hast immer wieder Spiele, da kannst du nicht glänzen und da musst du sie irgendwie über die Zeit retten und du musst über den Kampf kommen. Und das haben sie geschafft. Und deswegen gehe ich mit einem positiven Gefühl raus, auch wenn es fußballerisch nicht positiv war. Aber genau solche Siege sind es, die am Ende zu Meisterschaften führen können.
Ja, Kampf ist das eine und Einsatz und Feuer und bla. Und unser Patreon Niklas Kampmann hat auch noch eine Sache gefunden und damit auch, glaube ich, ziemlich ins Schwarze getroffen. Er schreibt, die Defensive macht zurzeit einfach den Unterschied. Auch wenn Barca nicht immer gut im Raum verteidigt, haben sie hinten gute Spieler wie Koundé, Araujo, Ter Stegen, die durch gute Rettungsaktionen mehrfach glänzen. So wie letzte Saison bei Madrid, Courtois und Militao. Deshalb sehe ich Barca auch als klaren Favorit auf den Titel, da sie stabiler sind und eine größere Leidensfähigkeit besitzen. Ja, hat man nichts hinzuzufügen, oder? Also das ist aktuell.
Kann man genauso bilanzieren.
Also wie man noch.
Ja, nee, finde ich, hat er sehr schön zusammengefasst. Klarer Favorit für mich jetzt nicht, das ist trotzdem Augenhöhe. Aber die anderen Punkte, das ist genau das. Eine Saison ist so lange, erst recht jetzt mit dieser WM mitten im Winter, ist der Spielplan nochmal zusammengequetscht. Du hast kaum Ruhepausen. Auch durch die bescheuerte WM natürlich. Und da ist jeder Sieg sowieso Gold wert. Brauche ich ja sowieso keinem erzählen. Wenn Real dein Erzfeind ist oder in dem Fall Barca, hast du eh kaum Zeit durchzuschnaufen. Das sind alle 3 Punkte und jeder Sieg ist Gold wert. Und dann erst recht, wenn du ihn dir so erkämpfen kannst. Das ist für die Moral, für das Selbstbewusstsein einer Mannschaft so, so wichtig. Und natürlich hast du Spiele, in denen du nicht gut Fußball spielst und dann musst du die Abwehr dicht halten. Und das ist bei Barca nicht gewöhnlich, nicht die Norm in seitdem ich Barca kenne. Das ist einfach nicht der Standard. Und bei Real in den letzten Jahren schon.
Ja.
Das heißt, wenn du das mal jetzt umdrehen kannst, und aktuell ist die Momentaufnahme ja so, die Abwehr ist ja brutal stark in La Liga, der Stegen saved dir, rettet dir immer mal wieder den Arsch oder eben durch einen Monster-Tackle von Araujo im Pokal, ja übrigens auch noch auf der Linie da, ja, vor der Linie genau. Geklärt. Ich glaube, das hast du, ja, hast du es ja gesehen überhaupt, das Spiel so. Das sind diese Szenen, die retten dir Siege, die retten dir Spiele. Das braucht jede Mannschaft. Du kannst nicht immer nur spielerisch glänzen. Erst recht, wenn du Messi einfach nicht mehr hast, der dir einfach 3 Jahre den Arsch gerettet hast in Spielen, in denen du einfach nicht gut warst. Diesen Superstar, dieses Alien hast du nicht mehr. Jetzt musst du als Mannschaft funktionieen und eine Mannschaft besteht aus 11 Spielern. Da gehört der Torwart genauso dazu wie die Verteidiger, die dir eben durch Tacklings den Arsch retten. Ja. Das ist das A und O im Fußball, dass jeder Mannschaftsteil funktioniert und aktuell funktioniert nun mal die Defensive wesentlich besser als die Offensive, aber auch das ist wichtig.
Was hat man noch im Spiel außer Ter Stegens interessante neue Haarpracht? Das weiß ich nicht. Wir hatten noch in der Nachspielzeit eine interessante Szene zwischen zwei, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, 2 Schuljungs, die sich da sehr gestritten haben. Der eine zieht an den Haaren, der andere macht beim anderen den Urologen und greift deutlich in den Schritt. Ich meine, what the fuck, wenn ihr euch wirklich kloppen wollt, dann macht's richtig wie im Eishockey und legt los, aber nicht so ein Bitchfight. Also da war kein Ball mehr in der Nähe. Ich finde das einfach peinlich, was Savic und Ferran Torres da abgezogen haben. Und ich finde es dann auch stark, dass es direkt rot gab, dass der Schiedsrichter erkannt hat, hey, die sind hier komplett ausgerastet, weg mit euch. Also hat nichts im Fußball zu suchen, ihr Bitches. Naja, was meinst du?
Ja, war eine witzige Szene, ne? ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das war, man kriegt sich halt manchmal in die Haare. Also nochmal, wir hatten auch Derby jetzt. Also. Ja, wir hatten jetzt auch Derby am am Wochenende. Da gab es auch fast eine Mini-Rudelbildung. Der eine hat den anderen gepackt und der, ey, was willst du, verpiss dich und so. Das gehört halt dazu.
Packen, ja, aber dann nicht im Fußball
grundsätzlich. Nee, aber ich wollte nur sagen, das gehört grundsätzlich dazu, wenn so ein hitziges Spiel ist. Und die beiden haben es halt dann einfach komplett übertrieben. Und ich finde Doppelrot auch dann komplett angemessen und richtig. Also man hätte jetzt argumentieren können, ja, vielleicht reicht Gelb, weil beide haben ja das Gleiche gemacht, also sich behakt. Dass ja, beide die gleiche Bestrafung bekommen, finde ich dann gerechtfertigt. Und Rot bei dem, was sie gemacht haben, ist absolut okay. Gehört einfach dazu. Also finde ich, verdeutlicht ja auch zum Beispiel ganz schön, welchen Fighting Spirit Barca an den Tag gelegt hat. Ist ja auch nicht so alltäglich. Also dass Jordi Alba vielleicht in sowas verwickelt sein könnte, das verstehe ich eher. Der ist eher der Typ davon, aber der eigentlich brave Schwiegersohn Ferran Torres, ne, ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Für Barca übrigens ja gar nicht jetzt so eine coole Sache.
Stimmt.
Lewandowski fehlt weiterhin 2 Spiele. Du hast nicht den einen 1B-Stürmer, hast du eh nicht. Du hast Ansu, Memphis und Ferran, die alle um diesen Spot kämpfen. Und dass Ferran dir jetzt auch vielleicht 2, vielleicht 3, vielleicht sogar 4 Spiele Sperre oder 4 Spiele fehlen wird, aufgrund seiner Sperre, steht ja noch aus, ist schon auch keine so gute Nachricht, ne, personell gesehen.
Stimmt. Okay, was hat man noch in La Liga? Bei Rayo ist Raúl de Tomás endlich spielberechtigt. Ich glaube, die blutige Nase von Martin Preser ist mittlerweile verheilt. Raúl de Tomás wurde nur eingewechselt. Rayo hat trotzdem verloren. Betis 2-1 gewonnen. Die reisen jetzt wiederum ohne Alex Moreno ab. Der wird wohl verkauft, also der Linksverteidiger. Aha. Und dann endlich ist es passiert beim FC Sevilla. Wir können gratulieren. 16. Spieltag. Sie haben ihren allerersten Heimsieg in der Liga. Ich glaube, Getafe da auch ein dankbarer Gegner, auch wenn Mayoral da irgendwie 2 dicke Chancen vergeben hat, aber da irgendwie Sevilla jetzt mit Rückenwind durch die Copa del Rey, wo sie sich ein bisschen Selbstvertrauen einimpfen konnten, sind sie da mal wieder aus der Abstiegszone rausgerutscht, jetzt immerhin auf Platz 17. Naja, fällt dir noch sonst was auf aus vom Spieltag?
Ja, wann verabschieden wir uns von Elche?
Ah.
4 Pünktchen, weiterhin kein Sieg, jetzt wieder gegen Celta zu Hause verloren. Eieiei, da gehen die Lichter ziemlich früh aus, ne? Also da Krisenstimmung, brutal. Ansonsten Abstiegskampf ist spannend, ne? Celta jetzt gewonnen, Sevilla gewonnen, Cadiz gewonnen, hoppla, plötzlich Espanyol da unten reingerutscht. Hätte man ja so auch nicht erwartet
vor der Saison. Nee.
Mit neuem Trainer, genau, die jetzt nur gegen Girona nur 2-2 aus ihrer Sicht gespielt haben. Ein Ergebnis, das ich so richtig getippt habe, Herr Kern. Echt? Oder? Nee, habe ich nicht unentschieden getippt?
Ich sehe,
doch, ne, 1-1 hatte ich, also.
Ja.
Ne? Schön getippt, ein Unentschieden. Überhaupt, Stichwort tippen. Was habe ich geholt? 15 Punkte, wie viel hast du?
17.
Hast du? 17, oh, du hast mehr an dem Spieltag. Du bist 11. aktuell.
Ich habe auf Barca Sieg getippt.
Ja, stimmt tatsächlich. Ne? Wenn Griezmann da das Ding macht,
sieht es anders aus.
Das siehst du mal. So. Spieltagssieger war der Kollege Manita mit 24 Punkten, sehr stark getippt, brutal.
Ja, schon der dritte Spieltagssieg von Fabi, also Hut ab dafür.
Ja, brutal, richtig stark getippt. Nur 2 Tendenzen nicht korrekt getippt, das ist Valencia, Valencia und auf Real logischerweise. Ja. Ansonsten jedes Spiel von der Tendenz her richtig getippt, da muss man echt den Hut ziehen, brutal stark.
Heute natürlich noch Athletik gegen Osasuna, aber das ist schwer, sich das noch zu nehmen lassen. Also Fabi, gönn dir auch den dritten Spieltagssieg irgendwie. Wir haben jetzt kommende Woche wieder was Besonderes. Die Supercopa de España ist zurück. Da treffen dann Real Madrid gegen Valencia im einem Halbfinale am Mittwoch und am Donnerstag dann Barca auf Betis. Finale wäre dann am Sonntag. Ihr wisst ja, seit 2020 ist die Supercopa, findet die als Final Four Turnier in Saudi-Arabien statt. Bisher waren die Sieger seitdem erst Real, dann Bilbao, dann wieder Real. Die Titelverteidigung gab es zuletzt 2010 und 2011, damals noch Barca. Und ich glaube, irgendwie wird das nichts mit Real. Auch wenn ich glaube, dass sie Valencia schlagen werden im Halbfinale, weil Valencia einfach so erschreckend schwach war und irgendwie da noch weniger zusammenpasst aktuell, noch mehr Form verloren haben als bei Real. Heißt wiederum, Real zieht ins Finale ein und wir wissen ja, dass Real Madrid keine Finale spielt, aber das gilt halt irgendwie nicht immer national. Also ich könnte mir vorstellen, dass Barca und Betis es mehr wollen, bla, und da irgendwie generell mehr nach Durst haben auf mal wieder ein Erfolgserlebnis, mal wieder ein Titel. Und bei Real, ja, die nehmen schon mit, wenn die anderen die Eigentore machen, aber so wirklich Supercopa-Bock, weiß ich nicht. Was glaubst du?
Ich glaube, das wird richtig hitzig. Also das Finale spätestens, Halbfinale, wie gesagt, da ist Valencia wirklich ein machbares Los, so nenne ich es jetzt mal. Aber ein Klassiker im Finale, uiuiui. Also dann, glaube ich, bekommen wir ähnliche Intensität wie jetzt am Wochenende bei Athletic gegen Barca. Also da wird sich richtig reingehauen, wenn es den Klassiker gibt. Und Betis ist einfach spielerisch sehr, sehr stark. Also auch die werden da alles geben, um mal wieder einen Titel zu holen. Der Pokalsieger, der amtierende. Also ich glaube, das wird wieder, wie die letzten Jahre auch, ein richtig knackiges Final Four. Wir haben es ja regelmäßig gelobt, wo es stattfindet. Brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist sehr, sehr ungeil, um es mal gelinde zu sagen, aber sportlich gesehen ist das immer super spannend, die Supercoppa, weil sich alle Vereine reinhauen, weil du immer ja, Rivalenduelle hast, ne? Wir hatten Madrider Derby, hatten wir ja schon, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, im Halbfinale den Klassiko, jetzt könnten wir im Klassiko im Finale bekommen, also das wird sportlich, glaube ich, schon super, super interessant. Einen Favoriten kann man da nicht ausmachen. Das ist, also außer Valencia, da würde ich auch sagen, die würden, egal gegen wen, würden sie verlieren. Da bin ich auch bei dir. Aber ansonsten, also auch Barca Betis zum Beispiel, das zweite Halbfinale am Donnerstag, ich glaube, sportlich wird das richtig interessant. Denn du siehst ja, Barca ist ja, also den kann man ja beikommen. Die sind ja zu schlagen, die sind human, auch wenn sie es natürlich jetzt wieder Tabellenführer sind mit 3 Punkten Vorsprung. Aber man hat ja in den letzten Spielen gesehen, den kann Betis beikommen. Und Betis ist auch eine tolle Fußballmannschaft. Also das wird auch ein Duell auf Augenhöhe. Das kann auch, keine Ahnung, 2-2 und Verlängerung, Elfmeterschießen. Gab es ja zuletzt auch voll oft bei dieser Final Four Supercoppa immer wieder Verlängerungen. Also das sind ja wirklich Spiele, die oft auf Augenhöhe sind. Von daher, ich bin da sehr gespannt. Ich hätte, wie gesagt, jetzt der Zeitpunkt ist komisch, so im Januar, und der Austragungsort ist mehr als komisch, aber vom Format her, vom Sportlichen her, ist das immer wieder sehr, sehr interessant.
Ja. Wer sich jetzt fragt, wie man das denn schauen kann, denn die letzten Jahre konnte man es ja nicht schauen. Ich glaube, DAZN hatte das ja richtig boykottiert wegen Saudi-Arabien. Jetzt kann man es dann doch so halb über DAZN schauen, denn Sport Digital, der Sender, hat die Rechte, und Sport Digital gehört oder ist bei DAZN mit drin. Ihr müsst es aber dann irgendwie in der Suche suchen, den Begriff eingeben. Also steht jetzt, glaube ich, trotzdem nicht im Kalender von DAZN, deswegen war das auch bei der Copa del Rey das gleiche. Auch dort hat Sport Digital die Partien oder die Rechte gekauft, also müsste das irgendwie über die App reinsuchen. Eine andere Option wäre auch irgendwie Bild, wenn man dann Bild Plus Abo, aber ich hoffe mal, das hat keiner von euch natürlich. Also da eben Supercopa und Copa del Rey bei Sport Digital über DAZN. Gibt natürlich auch die Artikel bei Real Total und Barca Welt dazu.
Stichwort Copa del Rey, Auslosung. Ihr müsst wieder nach Villarreal. Ja. Und das ist ja, wann ist die? Eine Woche drauf, oder?
Ja, die Copa. Es wäre 17. bis 19. Januar. Die Termine stehen natürlich noch nicht, weil abhängig vom Finale.
Aber schnelles Rückspiel. Wieder im Ceramica, diesmal aber ohne Herrn Kern vor Ort. Ja, ja. Vielleicht,
ich hätte vielleicht bleiben können, aber nee.
Vielleicht ein besseres oben für die Königlichen, wenn du nicht vor Ort bist. Nee, keine Ahnung, aber auf jeden Fall super schweres Los, ey. Also Barca hatte Losglück. Ich habe die Auslosung nicht live gesehen, weil ich, wie gesagt, beim Hallenturnier war. Aber du hattest geschrieben, der letzte, war das letzte Los oder wie war das, der Drittligist?
Also es war Keota? Der letzte Drittligist, ja.
Wie spricht man die aus?
Seuta, glaube ich sogar.
Ist es auch Seuta oder Keuta? Nee,
Keuta.
Keuta ist es nicht, das ist ja Deutsch.
Seuta,
Keuta? Ich. Ja, egal. Aber auf jeden Fall das mit Abstand leichteste Los.
Ja.
Ich will jetzt nichts jinxen, aber nur, da sind ja nur Zweit- und Erstligisten drin und du, nur ein einziger Drittligist, und du ziehst den Drittligisten. Also natürlich hattest du Losglück. Also da sollte Barca weiterkommen. Atletico sollte auch weiterkommen bei Levante, beim Zweitligisten. Ich tippe tatsächlich schon, wenn ich jetzt gucke, Sporting Gijón Valencia, da gehe ich schon mal auf Sporting. Ja, der Zweitligist wünsche ich mir auch.
Auf jeden Fall.
Sevilla bei Deportivo Alavés, das kann auch knackig werden. Betis Osasuna, da sage ich mal Betis. Real Sociedad Mallorca, sage ich Real Sociedad. Mhm. Und ich glaube, der Athletic Club aus Bilbao, der liebt ja seine Copa, der schmeißt Espanyol raus.
Sicher.
Also mit Abstand das schwerste und knackigste Spiel ist Villarreal Real Madrid.
Ja, das stimme ich dir schon mal zu. Auch, und wenn man dann berücksichtigt, dass Real eigentlich gar nicht so Bock hat auf die Copa del Rey, dann könnte das mal wieder was für Villarreal geben. Bei Seuta nur noch der Hinweis, wer sich jetzt fragt, Drittligist, das sind einer dieser beiden Vereine, die eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent sind, mit Melilla so eine Exklave bilden. Also da, ich weiß nicht, ob ich das gern gehabt hätte, weil auch Real Madrid und Underdogs in der Copa del Rey kann auch immer mal schief gehen. Aber dann, ich hätte dann trotzdem lieber Espanyol genommen oder Alaves oder was auch immer. Mal schauen, was das wird. Termine, wie gesagt, nur für die Mannschaften fix, die nicht in der Supercopa teilnehmen. Die anderen vier Partien stehen erst fest, wenn das Finale ist. Da ist aktuell viel Terminchaos, also jetzt auch das Supercopa, die Anstoßzeiten 20 Uhr waren jetzt lange noch nicht bekannt, die Vereine hatten sie, der Verband noch nicht, RFEF, allein die beiden Spiele Villarreal Real und auch, ich glaube, Adrian war ja im Metropolitano, da kam die Akkreditierungszusage auch erst 2 Tage vorher, das ist das ist wieder spanisch alles. Und ich glaube auch dieser 18. Spieltag, der jetzt endlich gestern festgelegt wurde, da sind ja auch noch die Spiele von Barca und Betis, sind abhängig, wer ins Finale kommt, wer im Halbfinale ausscheidet. Also auch da kann man das nicht alles irgendwie früher lösen. Ich meine, es müssen ja nicht nur wir paar Dudes von Barca mit Real Total da ein bisschen Planungssicherheit haben. Auch ein paar Fans, die vielleicht verreisen, Medien, TV-Anstalten, die Vereine natürlich. Aber gut, das ist spanisch das Thema. Wir kommen langsam zum Ende der Folge. Ich habe da nur noch zwei Nachträge von der letzten Folge. Wir hatten da ja die große Laos-Show thematisiert und kurz danach, ein paar Tage danach, kamen auf einmal Gerüchte auf, Laos beendet Karriere, haben wieder viele Medien drüber berichtet, oh, Laos wird seine Karriere beenden. Nee, ist alle wieder Fake News unterwegs gewesen. Wie so oft, Kalmar, Kalmar. Matteo Laos hatte dann teilweise selbst bestätigen lassen, er wird seine Karriere fortsetzen. Und dann gab es noch was Interessantes, hat uns auch Niklas darauf hingewiesen. Da ging es nochmal um den Handelfmeter von Javi Sanchez gegen den Kopfball von Antonio Rüdiger und speziell Alex Meinung dazu. Niklas schreibt, wo fange ich an? Also ich selbst, Nils, habe ja gesagt, von wegen, das war eine unnatürliche Handbewegung, da so weit oben muss man die Hand beim Springen oben nicht haben, dass der Arm so weit weggespreizt ist. Alex, für dich war aber dagegen klar, dass es kein Elfmeter war, du hast sogar das Wort Betrug verwendet. Und dann hat eben Niklas nochmal überlegt, es gab so eine Szene schon mal Ende der Saison 2021, damals hatte Militao so einen Elfmeter gegen Sevilla verschuldet, war auch der.
Alter.
Ja, ja, aber.
Meinst du, die Szene habe ich jetzt noch vor Augen?
Ja, aber Niklas hat sich das nochmal angehört, das war Folge 86, ab Minute 1950, falls sich das jemand nochmal anhören will, und schreibt dazu, hier hast du Alex gemeint, Arm ist ausgestreckt, das ist unnatürlich, die Flugbahn wurde vom Ball behindert, das ist Elfmeter, und Niklas schreibt eben weiter, beide Szenen sind meiner Meinung nach komplett identisch, aber Alex hat zwei komplett konträre Meinungen, hier bitte ich um Erklärung oder ob nicht hier der Fan rauskommen, was nicht schlimm wäre. Lass ich mal so, gebe ich mal so weiter.
Den brauchst du nicht so weitergeben, weil ich habe die Szene jetzt, ja, was weiß ich, was vor zwei Jahren war, und meinen Wortlaut kenne ich jetzt da auch nicht mehr. Müsste ich jetzt nachgucken, die Szene. Belassen wir es dabei, Herr Kern, dass die Handspiele in Spanien
lustig
sind. Nicht immer so gepfiffen werden, wie man sich es wünschen würde oder wie es logisch wäre. Ja? Ja. Oder wie es in der Bundesliga gehandhabt wird, wo es eine ganz klarere klareres Regelwerk gibt.
Mehr oder weniger.
Also es wird uns weiter beschäftigen, mehr oder weniger klar. Es wird uns weiter beschäftigen, auch in der Community, wie man merkt. so viel dazu. Hoffentlich gibt es nicht so viele strittige Handspielszenen bei der Supercoppa, denn sonst ist man hier wieder im Streiten. Sonst
sind wir hier wieder im Streiten, genau. Also Mittwoch und Donnerstag sind die beiden Halbfinals, Sonntag dann das Finale. Da ist keine La Liga, glaube ich. Dafür geht es dann weiter mit der Copa del Rey oder ich weiß es gar nicht genau. Es ist gerade irgendwie drei Wettbewerbe auf einmal. Ja, ich gehe dann jetzt mal gucken, ob ich noch an den Strand irgendwo gehe. Ja, wenn ich schon mal auf der Insel bin. Weil der Stadtstrand in Valencia hat dir ja nicht gefallen. Deswegen muss ich noch ein Video machen vom richtigen Strand hier auf Mallorca mit ein bisschen mehr Wellen oder was auch immer, die da
gefallen. Ja, hatte dir gefallen da diese Einöde?
Ja, klar. Also,
da ist ja nichts.
Ja, und? Das ist ein großer Strand mit Meer.
Ja, schon, aber da ist ja keine Promenade, kein Nichts. Da ist ja Brachland quasi.
Ach, Restaurants gibt es da ohne Ende. Unter anderem das La Pepica, berühmtes Paella-Restaurant, wo auch die Könige von Spanien immer gern speisen.
Am Anfang dieser kleine Strip, aber dann hinten raus. Und auch, allein schon dieses Panorama, du hast ja auch diese diese Hafenkräne und alles gesehen. Das, muss ich an Cadiz denken. Auf der einen Seite ist ja auch der Frachthafen oder was auch immer. Ne? Ich war sehr, sehr enttäuscht vom Stadtstrand in Valencia. Da bleibe ich dabei.
Ich schicke noch was von der Insel von Palma, dann bist du wieder zufrieden.
Da ist besser. Ja, mach das mal.
Okay, liebe Leute, euch eine schöne Woche. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen mit Eindrücken vom neuen Madrigal, neuen Mestalla und alles weitere um Lucas Perez und Co. Wie immer, bunte Folge, volle Folge. Aber jetzt reicht's, oder?
Ja, jetzt reicht's.
Dann mal hasta la próxima. Hala Madrid.
Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.